Nachfolge Jesu, verraten wir es euch vorher neu, das dreht sich um den Matthäus, Nachfolge Jesu, der hat keinen Eignungstest machen müssen und allgemein gilt es ja nicht nur von Matthäus und es ist auch kein Numerus Clausus vorgeschrieben, wenn man Jesus nachfolgen will. Der Clemens hat sich bereit erklärt, uns den Text von heute zu lesen.
Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Manche kennen denn vielleicht den Schlüssel da. Mit diesem wollt ihr euch versuche, ein bisschen in den Text hineinzuführen, euch aufzuschlüsseln, was sich in dem Text dreht. Welche Personen kommen vor? Das P steht für Personen. Es kommt Jesus vor. Er ist als Wanderprediger mit seinen bisherigen vier Jüngern, die er schon berufen gehabt hat, unterwegs. Weiter habe ich jetzt nichts rausgesucht. Jesus Christus, kennt ihr, von dem her schon so viel gehört, ich muss, ich glaube, nicht viel dazu sagen, es kommt natürlich in der Predigt auch viel von ihm vor. Dann kommt der Matthäus so gewissermaßen als Hauptperson vor. Der Matthäus war Zöllner, ist am Zoll gesessen, er wird von Jesus gesehen. In andere Evangelien wird er Matthäus Levi genannt und Levi war wohl auch sein ursprünglicher Name. Erst später im Jüngerkreis hat er den Zunamen Matthäus bekommen, ähnlich wie wir es ja von Simon auch kennen, der erst später Petrus genannt wurde. Und so ist es der Levi, der dort am Zoll sitzt. Dann kommen Zöllner in unserem Text vor. Und zwar jetzt der eine Zöllner Matthäus, aber auch dann später bei dem Mahl, wo Jesus dabei ist, wo viele Zöllner waren. Und Zöllner waren keine beliebten Leute, und zwar deshalb, weil sie mit der Besatzungsmacht, mit den Römern zusammengearbeitet haben und für die Zoll eintrieben haben. Keine beliebten Leute, ist mild ausgedrückt, bei den Juden waren die Zöllner verhasst. Es waren Menschen unterer Klasse, die hat man gemieden. Und dann bei dem Text, bei dem Mahl, steht drin, da waren viele Zöllner und viele Sünder. Eigentlich ist mir erst heute bewusst worden, dass ich eigentlich, wer sind die Sünder eigentlich gewesen? Und habe erst eigentlich, nachdem ich schon vorbereitet war, halt, nochmal nachgeschlagen, dass Sünde eigentlich Zielverfehlung ist. Oder dass in der Hoffnung für alle Bibel steht, Sünder sind Leute mit schlechtem Ruf. Das ist eben vielleicht auch ein Überbegriff. Irgendwo waren die Zöllner auch solche, die einen schlechten Ruf gehabt haben. Und also lauter Leute mit schlechtem Ruf, die waren beieinander zu dem Essen. Und Jesus war mit ihnen mittel dabei drinnen. Gesetzlose waren das auch, und da kommt auch mal der Bereich von der Hure dazu. Ihr könnt die Geschichte von der Ehebrecherin, die eigentlich gesteinigt hätte werden sollen. Und so waren die Zöllner, Sünder, fast vogelfrei. Die hätte man jederzeit irgendwie um die Ecke bringen können. Also wirklich ganz schlechte Leute. Dann die ganz Gute. Haben sie jedenfalls gemeint, es tauchen die Pharisäer auf. In der Bibel ganz allgemein wird oft von den Schriftgelehrten berichtet. Schriftgelehrte ist ein Sammelbegriff, wo die Pharisäer auch dazukommen. Pharisäer dazugehören. Pharisäer, Essener und Sadduzäer, die Gruppe wird in der Bibel ab und zu benannt. Und Pharisäer ist abgeleitet von Perushim, das sind die Abgesonderte. Und die haben sich selber abgesondert vom sündigen Leben und vom Umgang mit Sündern. Und deswegen war es für die besonders hart, dass Jesus sich gerade mit denen abgibt. Man hätte sich doch eigentlich von denen absondern müssen. Und deswegen waren die Pharisäer ganz genau, die genaueste Partei im Blick auf Gesetzeserfüllung. Bloß ganz am Rande bemerkt, die Essener, die waren noch strenger, die haben sich richtig asketisch verhalten, die haben sich selber geschlaucht im Prinzip, dass sie asketisch leben. Aber dort in der Gegend hat es die nicht gegeben und deswegen die sich darüber auch nicht aufregen können. Und dann noch die Sadduzäer, die eigentlich die weitherzigste waren von den Schriftgelehrten. Aber es dreht sich hier jetzt um die Pharisäer und es dreht sich jetzt um den Ort, wo das ganze Geschehen von unserem Text heute stattfindet. Man weiß von der Bibel, dass Kapernaum die Lieblingsstadt von Jesus war. Kapernaum liegt am Nordufer vom See Genezareth. Und Kapernaum war der Wohnort von Jesus. Vermutlich war es so, dass nach dem Tod von Josef, vom Vater von Jesus, die Familie nach Nazareth umgezogen ist, von Nazareth nach Kapernaum umgezogen ist. Und deswegen hat Jesus dort in Kapernaum gewohnt und die Geschichte spielt irgendwo am Zoll. Das war jetzt falsch. Am Zoll, wie das jetzt genau ausgesehen, ob das so ist wie auf dem Bild, wissen wir nicht, ob es da ein Zollhäusle gegeben hat. Aber es war auf jeden Fall eine heikle Situation, wenn man da nachkommt. Ich meine, nicht gewusst, was die einem abknüpfen. Und ich habe mir eigentlich bei der Vorbereitung auch irgendwie erinnert, wo es bei uns noch mehr Zölle gegeben hat zu meiner Kindheit. Es sind ja die ganzen Zollhäusle in der EU alle abgebaut. Nein, gar nicht, einfach unbesetzt. Aber ich weiß noch, die gibt es noch, die Häuser. Aber wenn man da früher als Familie nachgefahren ist in der Nähe, dann hat es geheißen, kennt ihr ruhig sein, jetzt kommt der Zöllner, jetzt müssen wir, dass der nicht so genau, dass er nicht auffällt und so. Man hat den Pass nachrichten müssen. Der Fahrer letztendlich hat es ausgeben müssen. Das war bei uns der Vater am Steuer. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal, man hat nie gewusst, was die mit einem vorhaben. Und so war es vielleicht auch für die Leute, die dort See Genezareth entlang pilgert sind und kreist sind, Handelsstraßen sind da entlang gegangen und man hat nicht gewusst, was die Zöllner von einem wollen. Also mulmige Sache und wie genau der Zoll ausgesehen hat, wissen wir nicht. Und auch, ob es sich ums Haus von Matthäus handelt, wo jetzt das anschließende Mahl kommt, das ist auch nicht hundertprozentig, aber man kann es sich denken. In welcher Zeit findet unsere Geschichte statt? Jesus war circa 30 Jahre alt, als er begonnen hat, so zu wirken, wie es jetzt bei uns in der Evangelie steht, wie man das wisset. Und er hat 3 Jahre lang gewirkt. Also alles das, was in unsere Evangelie steht, das hat sich über eine Zeit von 3 Jahren. Das, was wir so schnell durchlesen, hat doch immerhin 3 Jahre. Und es muss ziemlich am Anfang gewesen sein. Ich habe euch vorher gesagt, Jesus hat bis jetzt nur 4 Jünger berufen gehabt. Der Matthäus war der 4. Und deswegen ganz am Anfang und immer oder neu an mehrere Evangelien ist diese Geschichte von Berufung von Matthäus im Zusammenhang. Die Geschichte kennen wir, glaube ich, auch alle gut, wo die 4 Freunde ihren Freund bringen, also die vier bringen ihren Freund und decken das Dach ab und lassen ihn vor Jesu Füße runter. In dem Zusammenhang steht das muss gleich unmittelbar danach gewesen sein, wo sich das aufgelöst hat in dem Haus. Da muss Jesus weitergewandert sein und dann trifft er den Matthäus. So müssen wir uns das vorstellen. Was hat sich eigentlich ereignet in unserem Text? Ich habe schon mal gesagt, Jesus ist unterwegs als Wanderprediger, als Rabbi. Und so wie er, so hat es auch noch viele andere Wanderprediger damals gegeben. Und was aber auffällt in unserem Text, dass es eigentlich bloß ein kleines Sätzchen ist. ganz, ganz knapp wird die Berufung. Wir kennen ein bisschen mehr bei der Berufung zum Beispiel vom Zachäus. Da kann man sich das Ganze richtig gut vorstellen, dass der da auf den Baum gestiegen ist. Aber hier ganz, ganz knapp in eurem Satz wird der Matthäus zum Mitarbeiter Jesu berufen. In unserer heutigen Zeit bei so einer Geschichte, da könnte man vielleicht in der Bildzeitung lesen, atemberaubende Karriere vom Zöllner zum Evangelisten. Also war echt so rum gesehen eine echte Karriere, die der Matthäus gemacht hat. Aber dann, wie gesagt, ganz, ganz knapp, mehr wird berichtet über das, wie es weitergeht. Von diesem himmlischen Ereignis, dass der Matthäus den Schritt gewagt hat, kommt man wieder zurück auf den Alltag. Jeder Mensch von uns braucht Nahrung. Essen ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und deswegen war es vermutlich, ich kann sagen, ich habe auch nichts Näheres darüber gefunden, nur vermute, dass der Matthäus selber ein Abschiedsessen gegeben hat. Er hat ja seinen ganzen Bekanntenkreis aufgeben müssen, dass er mit Jesus weiter auch umher gewandert ist, als ihm hinterher, dem Wanderprediger Jesus. Er hat sich vermutlich verabschiedet von seinen Freunden, und es war eben bloß Gesindel, weil er hat keine andere bessere Freunde gehabt bis dahin. Und Jesus nimmt daran teil. Völlig undenkbar für die Pharisäer, wirklich völlig undenkbar. Der Jesus war schon irgendwie bekannt, er hat auch schon verschiedene Wunder getan, jetzt eben gerade das, dass er den Gelähmten gesund gemacht hat oder dem Haus, aber auch andere Sachen schon. Wir wissen, die Hochzeit zu Kanaan, wo er den Wein, das Wasser zu Wein gemacht hat, er war anerkannt, man hat von ihm gesprochen, und deswegen wäre es eigentlich recht gewesen, Jesus wäre eigentlich zu den Schriftgelehrten gekommen, die ihn ja auch was zum Essen braucht, die ihn auch Mahlzeiten kennt. Aber da hat er sich nicht einladen lassen, da hat er sich auch nicht selber eingeladen. Heute, da hätte man sagen, so ein wichtiger Mann, wie der Jesus schon damals war, der hätte sich eigentlich ins goldene Buch der Stadt eintragen müssen. Der hätte eigentlich mit dem Bürgermeister, so ist doch bei den wichtigen Leuten heute, die sind beim Bürgermeister zu Besuch oder sonst irgendwo. Aber stattdessen, nein, mit Zöllnern und Sündern gibt sich Jesus ab. In anderen Übersetzungen steht, dass Jesus zu Tisch lag mit ihnen, weil nämlich die Gewohnheiten beim Essen im Orient anders sind und anders waren. Es war nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es war Tischgemeinschaft. Nicht so, dass man jemand einfach so gelegentlich einlädt, unverbindlich, sondern Tischgemeinschaft war ein Ausdruck echter Zuwendung. Und der Jesus wendet sich denen Sünder und Zöllner zu. Es ist für sie eine Ehre, dass Jesus daran teilnimmt, und das hat den Pharisäer nicht gepasst. Sie beschimpfen Jesus aber auch nicht direkt in unserem Text. Stattdessen fragen sie die Jünger, sie sprechen nicht Jesus an, sie fragen die Jünger, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Es ist so ein bisschen Schonung für Jesus, weil sie ihn nicht gut nur kennen, sie verachten ihn nicht. Ihnen kommt es einfach spanisch vor, aber vielleicht rechnet es doch nur damit, dass er irgendwas mit dem Messias zu tun hat. Es ist an dieser Stelle von der Geschichte für die Pharisäer einfach nur zu klären, was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Jesus, der von sich schon gesagt hat, er ist Messias. Das hat er von Anfang an gesagt. Jesus bekommt es mit, dass die Pharisäer sich an seine Jünger wendet, und er greift ins Geschehen ein und antwortet mit einem Sprichwort, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Damit sagt Jesus eindeutig, Zöllner und Sünder sind Kranke. Aber er sagt auch, Sie, die Pharisäer, hättet eigentlich die Aufgabe gehabt, weil sie dann studierte, sich um diese Kranke zu kümmern, die eigentlich das Ziel verfehlt, weil sie es nicht besser wissen. Aber sie hätte es ja besser gewusst. Und sie haben gewusst, auch aus dem Alten Testament, dass Gott alle Menschen eine Chance geben will. Also sie haben so viel Bibelstudium gehabt, aber haben das nicht erkannt und deswegen schickt sie Jesus fort zum Nachsitzen. Sie müssen nochmal Fortbildung machen, sie müssen sich weiterbilden, weil sie es einfach nicht richtig kapiert haben, was eigentlich Gottes Wille ist. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. So viel hat sich ereignet. Zu dem, was wir vom Text lernen können, von dem heutigen Abend für die kommende Woche, das ist der Kern des Textes, habe ich drei Punkte, über die ich was sagen will. Jesus ruft, Jesus kommt und Jesus heilt. Wenn wir sonntags ins Vereinshaus kommen, übrigens auch, wenn wir sonntags in die Kirche kommen, dann haben wir schon immer eine halbe Predigt vor uns. Uns ist es, glaube ich, schon so selbstverständlich, uns fällt es gar nicht mehr auf, aber hin und wieder darf man sich ja daran erinnern lassen. Das ist ja eigentlich das, was heute der Text von dem Matthäus sagt. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Wenn ein Mitarbeiter in einer Firma gebraucht wird, dann ist es immer oft ein fester Mechanismus. Es wird irgendwo eine Stelle ausgeschrieben, Zeitung, Internet. Da kann man sich drauf bewerben. Da wird beschrieben, was einer kennen muss, damit er den Platz ausfüllen kann. Und dann bewerben sich Menschen darauf, die Anforderungen erfüllen. Da bewerben sich auch Leute drauf, die sie nicht erfüllen, weil sie dringend ein Geschäft brauchen, die das dann einfach so vortäuschen. Sie könnten das auch und vielleicht haben sie auch Glück. Und dann hofft man, dass sich mehrere drauf bewerben, dass man es richtig gut raussuchen kann. Wenn die Frist um ist, zur Bewerbungsfrist, dann wird ausgewählt, der Chef, ein Gremium, wer auch immer, wer eigentlich wohl am besten geeignet ist, um diesen Platz auszufüllen. Da gibt es vielleicht dann einen kleinen Kreis, die eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch oder zum Informationsgespräch. Manchmal findet ein Eignungstest statt und aufgrund von dem Vorstellungsgespräch und von dem Eignungstest wird dann festgelegt, wer taugt eigentlich für diesen Platz. Ihr kennt das sicher auch, habt es vielleicht schon auf der einen oder von der anderen Seite mitgemacht. Auch bei weiterführenden Schulen ist so. Oder wenn man einen Studienplatz kriegen will, dann gibt es Kriterien. Dieser Numerus Clausus ist einfach eine Zulassungsbeschränkung, weil nicht jeder das studieren kann, was er will, weil sonst zu viel wäre. Und so hat man was geschaffen, ein Mechanismus, wie man Leute von vornherein aussondert. Es kommt auf unsere schulische Leistung, auf unsere Note im Zeugnis an. Und jetzt die klare Aussage von dem Text von heute bei Jesus, gibt es keinen Eignungstest und keinen Numerus Clausus. Damals, ich habe es schon gesagt, war es ganz normal, dass Rabbis durch die Lande gezogen sind und dass denen Menschen nachgefolgt sind, denen Rabbis. Dort hat man, das war ein Lehrmeister, bei dem man wichtige Dinge für sein Glauben hat lernen können, für sein Leben. Und auch alle Israeliten wurden als Kinder in der Tora unterrichtet. Wir lesen gerade das 5. Buch Mose und im 5. speziell, das wir gerade lesen, steht ganz, ganz viel drin. Ihr leset es ja wahrscheinlich auch viele jeden Tag, was alles befolgt werden muss. Das sind alle Kinder in Israel gelernt, aber nur ganz wenige Auserwählte durften bei so einem Rabbi in die Lehre gegangen. Und der Matthäus, der bekommt die Chance von Jesus als Student und als Mitarbeiter. Und es wird ganz, ganz kurz berichtet. Jesus sieht den Matthäus sitzen, fragt ihn, willst du mein Student werden? Der Matthäus überlegt nicht lange und sagt ja. Der Matthäus hat ein blindes Vertrauen, denke ich. Er hat sicher nicht so viel als Zöllner von Jesus gehört. Er sagt blind ja. Auch wir sind aufgefordert, auch wir sind gerufen. Da oben steht, komm, folge mir nach. Jesus hat die Menschen, die ihm damals nachgefolgt sind, nicht im Ungewissen gelassen. Was sie dann aber erwartet. Er sagt immer wieder an mehreren Stellen, zum Beispiel in Matthäus 8 und in Lukas 9, dass es nicht unbedingt ein Kinderspiel ist, ihm nachzufolgen, sondern da gibt es schon Einschränkungen. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Alles menschliche Gründe, warum man noch ein bisschen warten will, kann man alles verstehen, aber Jesus sagt neu, entweder jetzt und mit oder lass bleiben. Wenn Jesus uns ruft, wenn er uns jede Woche ruft, wenn wir das lesen, was hinter mir steht, heute Abend zum ersten Mal oder ganz erneut, und das will er heute Abend machen, dann bedeutet es für uns auch, und die, die wir auch schon Glaubenserfahrung gemacht haben, dass nicht alle Tage Sonnenschein sind und dass Jesus nachzufolgen nicht bloß rosarote Zeiten auf der rosaroten Wolke sind, oder mein Tobi sagt immer zu mir, es ist nicht wie auf dem Ponyhof. In der Nachfolge gibt es immer wieder Sorge, Probleme. Paulus spricht vom Glaubenskampf. Welche Menschen hat Jesus, wenn man uns einfach entsinnet, was wir wissen aus der Bibel, zu seinen Jüngern gemacht? Das waren meistens einfache Menschen. Warum? Fischer zum Beispiel. Weil er einfach sagt, die Angesehene, die Reiche, die Gebildete, die haben es oft einfach schwerer. Sagt er nicht, dass die nichts taugen. Ganz bestimmt nicht. Und er hat auch solche gebrauchen können. Aber die haben es schwerer. Und deswegen hat Jesus die Einfache genommen und hat sie begabt in der Hauptsache. Für uns einfach auch ein Hinweis, dass wir solche sein dürfen, die sich nicht selber groß machen müssen, sondern die sich von Jesus gebrauchen lassen. Wir sollen mir auch, die wir gerufen sind heute Abend, sollen Demut überkennen können und sollen uns unterordnen können. Das ist das, dass Jesus das Einfache brauchen kann und dann verändern kann und dann wertvoll machen kann. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist. Das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Fragen wir uns selber, wo man uns da einordnet, wenn man so diese Worte schwach und gering und töricht. Das dürfen wir vor Gott sein, dem wir uns einfach dort auch selber einordnen und dem wir es vielleicht mal bewusst singen, was wir jetzt zwischen euch machen wollen. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit?